und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom InnoQ Security Podcast. Heute sprechen Christoph und ich, Lisa, über ein sehr aktuelles Thema, das erst am 19. Juli 2024 geschehen ist, also letzten Freitag, wenn man von unserer Aufnahme gerade ausgeht. Hallo Christoph.
Hallo Lisa.
Was ist denn da passiert, über das wir heute reden möchten?
Ja, ich glaube, dass die meisten Hörer und Hörerinnen werden das auch mitbekommen haben. Daran konnte man eigentlich nicht vorbeigehen, es sei denn, man hat völlig einen Digital Detox gemacht. Das war in allen Medien, auch in den typischen Mainstream-Medien, also Fernsehen und Zeitungen, die ja sonst nicht so viel über IT berichten. Aber das war wahrscheinlich der größte Ausfall in der IT-Geschichte. Und zwar war das, dass CrowdStrike dafür gesorgt hat mit einem Update, dass ganz viele Windows-Rechner weltweit einen Blue Screen of Death hatten. Also so ein, den man so kennt, wo dann gar nichts mehr geht unter Windows. Und ja, das hat für erhebliche Einschränkungen aller Art gesorgt.
Genau, und jetzt erstmal hört sich das gar nicht so schlimm an. Ich meine, wenn jetzt mein Schwiegervater einen Bluescreen hat, dann interessiert mich das nicht so sehr. Aber warum hat das denn so große Wellen geschlagen?
Ja, also das Problem ist nicht nur, deine Verwandten nutzen vielleicht Windows, sondern ganz viele Industrien nutzen Windows oder ganz viele Branchen nutzen Windows. Und das hat ganz viele von denen getroffen. Also da waren dabei, Banken waren dabei, der Einzelhandel war dabei, der keine Kartenzahlung mehr annehmen konnte. In Hotels konnte man nicht einchecken. In England waren TV-Sender, die eine kurze Zeit nicht senden konnten. Ganz viel hat man es an den Flughäfen gemerkt, wo die Abfertigungssysteme nicht mehr funktioniert haben und die ganzen Infoterminals dann diesen Blue Screen of Death angezeigt haben. Auch die Airlines selber waren betroffen dabei, die dann gerade vor allem in den USA ganz viele Flugzeuge landen mussten und nicht starten konnten. Krankenhäuser, was ja besonders schlimm ist, da sind ja Menschenleben in Gefahr. Also da wurden Operationen zuhauf, mussten aufgeschoben werden. In den USA gab es welche Probleme mit den Blutspenden, die nicht verteilt werden konnten. Teilweise ist auch da die Notrufnummer in einigen Regionen ausgefallen. Und hier habe ich, ich glaube, heute erst eine Meldung gelesen, dass laut BSI aus allen Bereichen, auch der kritischen Infrastruktur hier in Deutschland, Meldungen gab, die von diesem Problem bei CrowdStrike betroffen waren. Also das war wirklich erheblich. Man sagt so, also jetzt die Schätzungen gehen aus von 8,5 Millionen Devices, also die Windows haben, was insgesamt für die gesamte Installationsbasis gar nicht so viel ist, irgendwie ein Prozent oder so, aber leider alles in Bereichen halt nicht von Onkel Willi und Tante Erna, wo das keine Auswirkungen hat, sondern alles in Bereichen, die dann Infrastruktur aller möglichen Art bereitstellen, wo das dann halt auch jeder mitkriegt. Und man merkt das auch schon, die ersten Schätzungen von Schäden gehen von irgendwie 5,5 Milliarden aus. Andere Schätzungen sagen, das ist größer als jede Malware, die wir bis jetzt hatten. Also irgendwie NotPetya oder ähnliche, die wir auch schon mal zum Teil in unseren Folgen behandelt haben, dass das noch einen viel größeren Schaden, insgesamt wirtschaftlichen Schaden verursacht hat. Ne? Also deshalb schlägt das halt verdammt große Wellen und wird wahrscheinlich jetzt auch wenn wir jetzt schon, wir beide sind ja sehr langsam, ne? Also alle haben ja drüber geredet, auf YouTube gibt schon jede Menge Videos dazu, auf Twitter, Mastodon und Co. wird sich viel ausgetauscht, auch in, wie gesagt, in der Tagesschau, in den Zeitungen und so, wird das alles behandelt. Da sind wir beide ja jetzt spät dran. Aber das wird wahrscheinlich noch auch die nächsten Wochen uns weiter beschäftigen, ne? Also mit dem ganzen Nachwirkungen und Sachen, die da vielleicht noch kommen. Mhm. Und vielleicht auch noch Bereiche, wo wir das noch gar nicht wussten, wo das vielleicht zugeschlagen hat.
Ja. Ja, aber das Gute, dass wir das jetzt aufnehmen und nicht schon am Freitag aufgenommen haben. Jetzt kannst du mir auch erklären, was da technisch passiert ist, weil diese ganze Sache jetzt ein bisschen abgehangen ist und mehr ans Licht gekommen ist.
Das stimmt. Also wir wissen jetzt, was passiert ist. Also zum größten Teil wissen wir das. Wir wissen den technischen Fehler, der zu diesem Blue Screen of Death geführt hat. Warum das aber passiert ist bei CrowdStrike selber, also welche fehlenden Qualitätssicherungsmaßnahmen da sind, das ist noch nicht so ganz klar, obwohl sie jetzt schon mal eine Meldung rausgegeben haben, wo man so den Vorgang ein bisschen dokumentiert hat. Aber das Also da bleiben noch Fragen offen, aber vielleicht fangen wir mal an, was ist denn passiert? Oder wir fangen erstmal an, was ist denn dieses CrowdStrike überhaupt? Ja. Also wir können das ja gar nicht voraussetzen, dass das jetzt jeder soweit weiß von unseren Zuhörerinnen. CrowdStrike ist selber eine Firma und die im Security-Bereich tätig ist. Und deren eins der Hauptprodukte oder wahrscheinlich das Hauptprodukt ist Falcon und um das geht's. Das ist ein sogenanntes EDR, ein Endpoint Detection and Response Plattform. Das ist neudeutsch für Antivirus oder Anti-Malware-Software, also ein Virenscanner sozusagen, der auf den jeweiligen, deshalb Endpoint, auf den Endgeräten feststellen soll, ob irgendwas Komisches vorgeht, was vielleicht ein Angriff sein könnte, ne? Ein Malware-Befall, ein Virenbefall oder so. Und also Detection heißt, es meldet es dann irgendwo hin, ne? Dass man vielleicht diesen Endpoint irgendwie isolieren kann, abschalten kann, vom Netz trennen kann. Oder Response heißt, es kann vielleicht auch selbstständig agieren und diesen Angriff abwehren, indem es vielleicht den Prozess killt, der irgendeiner Malware zugeordnet wird oder selber vom Netz trennt oder so. Das ist sehr unterschiedlich, was sie so machen. Aber EDR, so Endpoint Detection Response, ist so der Oberbegriff für solche Systeme. Und Falcon ist das Produkt von CrowdStrike dafür. Und genau. Und das hat jetzt ein Update bekommen. Und also eigentlich gar nicht, also das Produkt besteht aus mehreren Teilen. Das ist einmal dieser Sensor oder Sensor, der das eigentliche Programm ausführt. Und dann gibt es noch verschiedene Konfigurationsdateien dafür, die, also im alten klassischen Virenscanner nennt man das Signaturdateien, ne? Also wo man sozusagen bekannte Viren hat und die haben eine bestimmte Signatur, ne? Also was weiß ich, ein Hashwert des Programms oder bestimmtes Verhalten oder so wird da kodiert. Und das wird dann ständig geupdatet, weil immer neue Viren dazukommt, aber das eigentliche Programm hat einen größeren Update-Zyklus. Und genauso war das hier. Das eigentliche Programm wurde gar nicht geupdatet, sondern nur diese Konfigurationsdateien wurden geupdatet. Aber die haben leider trotzdem dafür gesorgt, dass das System so abgestürzt ist, dass man das nicht, also auch ein Neustart nicht geholfen hat. Und woran liegt das? Damit diese EDRs vernünftig funktionieren, müssen die halt mit besonderen Rechten laufen, ne? Also die müssen ja eigentlich den gesamten Computer überwachen können. Und normalerweise will ich nicht, dass ein Prozess andere Prozesse überwachen kann, ne? Oder mit denen irgendwas anstellen kann, sondern die werden ja isoliert aus Security-Gründen, ne? Damit mein Programm nicht dein Programm stört und das Normalware gar nicht so viel machen kann. So, wenn ich jetzt aber so ein System überwachen will, brauche ich halt also sozusagen den Komplettzugriff. Und den kann ich bekommen, indem ich dann zum Beispiel innerhalb des Kernels laufe. Ne? Also innerhalb des, also Windows. Der Windows-Kernel hat ja den vollen Zugriff auf alles. Ne? Also der steuert ja alle anderen Programme, ne? Oder allgemein das Betriebssystem steuert ja alle anderen Programme und hat dadurch natürlich viel mehr Zugriffe. Ne? Und das ist der Kernel und alle anderen Programme laufen im sogenannten User-Modus oder User-Space und das Betriebssystem im Kernel-Space. So, und damit kommen halt besondere Privilegien rein. Zum Beispiel kann ein User-Space-Programm nur seinen eigenen Speicher sehen, aber ein Programm im Kernel-Space kann halt den gesamten Speicher sehen, ne? Das gesamten des Computers und damit auch alle anderen Prozesse. Und für so ein funktionierendes Betriebssystem gibt's auch eigentlich keine Alternative dazu. Also so ein mindestens minimaler Teil muss im Kernel-Space laufen. So, und jetzt hat man dieses CrowdStrike Falcon so umgesetzt, dass man das als Windows-Treiber programmiert hat. Und ein Treiber unter Windows, der halt ja auch sehr hardwarenah laufen muss, der auch auf alles mögliche Zugriff haben muss, läuft auch im Kernel-Space oder im Kernel-Mode und hat dadurch besondere Rechte und kann damit seine Überwachungsfunktion dann auch entsprechend ausführen.
Also, ich wollte gerade eben noch fragen, was noch so im Kernel-Mode läuft und nur, dass ich es jetzt richtig verstehe. Also wenn es ein Treiber ist, ich habe mir zum Beispiel jetzt so ein Grafiktablett gekauft von Wacom, da musste ich auch einen Treiber installieren. Das ist ja yet another Eingabegerät am Ende des Tages, aber das würde dann auch im Kernel-Mode installiert werden, damit es die richtigen Zugriffsberechtigungen hat.
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Bei den Eingabegeräten kann das auch so ein User-Space-Programm sein. Nehmen wir mal an, du hast irgendein Eingabegerät, das wird über USB angeschlossen oder Bluetooth. das USB-System oder das Bluetooth-System, also der, innerhalb des Betriebssystems, also die laufen im Kernel-Mode. Mhm. Soweit. So.
Ah, okay.
So, die übernehmen die Eingaben an. Daran könnte sich jetzt so ein Treiber im User Space ankoppeln, der diese Sachen nochmal besonders verarbeitet, zum Beispiel bei so einem Grafik-Tablet, oder bei, ich weiß nicht, was es noch sonst noch für Eingabegeräte gibt, die vielleicht spezielle Anforderungen haben. Irgendwelche besonderen Tastenmappen bei Spezialtastaturen oder so. Das wird wahrscheinlich eher im User Space gehen, aber der USB-Teil zum Beispiel, der wäre dann, Kernel-Mode, also man kann es nicht sagen, aber normalerweise redet man von Treibern heutzutage oft davon, dass die im Kernel-Mode laufen. Ja, noch ein Beispiel für Treiber, die früher immer im Kernel-Mode laufen und viel Probleme gemacht haben unter Windows, waren Druckertreiber.
Ja, Drucker war auch das erste eigentlich, was mir bei Treiber einfiel, aber ich musste sehr lange keinen Treiber mehr für den Drucker installieren.
Genau, und da hat Microsoft das so ein bisschen aufgetrennt. Und die Druckertreiber laufen jetzt im User Space und sozusagen das alles so an das Hardware ansprechen oder so, das hat Windows dann schon implizit drin. Und dann trennt man das.
Also, okay.
Das geht, wenn sozusagen die API-Oberfläche klar ist. Also was braucht man denn? Na, dann geht das so eine Trennung. Hierbei geht das jetzt nicht so gut, wenn man sozusagen, also die Aufgabe ist, ich will den gesamten Computer überwachen.
Ja, genau. Da musst du ja einfach eine gewisse Macht haben und eine gewisse Übersicht mitbringen.
Das Problem ist, wenn da was abstürzt, dann stürzt halt alles ab. Ne? Wenn das Betriebssystem abstürzt, dann beendet sich das halt. In Windows ist dann dieser sogenannte Blue Screen of Death, den wir alle schon mal gesehen haben. In macOS und Linux oder Unix-artigen Betriebssystemen ist dann so eine sogenannte Kernel Panic. Und dann ist auch alles vorbei. Ne? Weil, also wenn irgendwas korrupt wird innerhalb des Betriebssystems, sollte man halt einfach nicht weitermachen, auch wenn man das irgendwie abfangen könnte, weil dann sagt man, man macht halt vielleicht noch mehr kaputt. Ja. Dann ist normalerweise die Reaktion, irgendwas ist schiefgelaufen, also ich muss mich beenden. Während ein normaler Prozess dann einfach abstürzt, Programm stürzt ab und alle anderen Programme laufen dann ja eigentlich weiter. Ne?
Ja, genau, die sind hier nicht drauf.
Genau, und da gab es jetzt einen Fehler. Und man weiß jetzt auch, was der Fehler war. Diese Signatur-Updates, die nennen die anders. Die haben sogenannte Channel-Files, nennen die das. Das steht immer also in den ganzen Presseberichten und auch in deren eigenen Pressemitteilungen. Es gibt sogenannte Channel-Files. Die haben neue Konfigurationen darauf. Da ist so kodiert, welches Verhalten vielleicht irgendwie fishy ist, worauf dieser Sensor reagieren soll. Und die müssen natürlich auch irgendwie eingelesen werden. Und jetzt hat man irgendeins ausgeliefert, da waren ziemlich viele Nullen drin, sozusagen, also es besteht irgendwie wohl aus mehreren Dateien und eine war voller Nullen. Und beim Einlesen gibt's dann einen Null-Pointer, weil ein Null-Pointer wird auch mit nur Nullen dargestellt, weil den hat man, also die Speicheradresse nur, also die bei Null beginnt, nutzt man normalerweise gar nicht. Sondern so ein normales Programm wird irgendwo in Speicherbereich eingeblendet und hat dann irgendeine Speicheradresse, die jedenfalls nicht nur aus Nullen besteht. Und um einen Null-Pointer, also es gibt nicht zu sehen sozusagen, irgendwie darzustellen, gibt es hier das Null. Und dann wird aus der Datei gelesen und das wird einfach benutzt, um dann den Pointer daraus zu dereferenzieren. Eigentlich hatte man da wohl valide Daten drin erwartet. Und so eine Null-Pointer-Dereferenzierung führt dann unweigerlich zum Absturz. Ja, und dann, wenn der Kernel abstürzt, ist halt das gesamte System abgestürzt und dann kam es zum Blue Screen. Und ja, das war das Problem, ne? So, und das ist nicht so gut. Und wenn man insgesamt das so sieht, ist das natürlich auch eigentlich eine ziemlich schwierige Idee zu sagen, wir nutzen irgendwas, was alles kann, um Software sicher zu machen. Weil damit erhöhen wir die oder vergrößern wir die Angriffsoberfläche ja ungemein. Also das Ding kann alles, ne? Aber wenn da ein Fehler drin ist und ich den ausnutzen kann, dann kann ich natürlich auch alles machen. Ja. Also eigentlich ist an der Stelle das so anzusetzen, vergrößern wir diese Angriffsfläche ungemein. Ne? Also eigentlich ist das eine relativ komische Idee. Das Interessante ist, es gibt so einen Vergleich, auf Mastodon habe ich den gefunden, der ist auch schon älter, eigentlich als das jetzt, der kam jetzt mal wieder hochgespült. So der Unterschied zwischen so einem EDR-System und Malware, den gibt's gar nicht, weil die wollen auch mit erhöhten Rechten laufen und alles machen können und so, und das ist so eine schöne Tabelle gegenüber. Und eigentlich kann man das gar nicht auseinanderhalten. Ne? Also die kann genau das, was Malware kann, und das ist natürlich schlecht. Malware könnte das dann übernehmen. Ne? Und Jetzt haben wir, hatte man sogar noch Glück gehabt, dass da nur ein Programmfehler zum Absturz gefügt ist. Andere Programmfehler konnten zum Beispiel ausgenutzt werden, um diesen Scanner zu übernehmen und dann zu missbrauchen. Das ist auch schon vorgekommen. Ne? Also jetzt bei CrowdStrike weiß ich es nicht, aber bei anderen dieser Antivirenhersteller oder EDR-Hersteller ist sowas durchaus schon passiert, dass da Programmierfehler drin waren und die dann das ermöglicht haben, das zu übernehmen. Und dann hatte man halt Vollzugriff aufs System.
Aber wenn das doch so gefährlich ist und so eine blöde Idee eigentlich, warum macht man das dann überhaupt?
Ja, das ist, fragt man sich aus der Security-Perspektive auch, ne? Also eigentlich, und das wissen auch ganz viele, die in der Security arbeiten, dass das eigentlich eine dumme Idee ist. Aber das Problem ist, man muss gewisse Compliance-Anforderungen erfüllen oder oft muss man gewisse Compliance-Anforderungen erfüllen. Und diese Compliance will eigentlich sagen, du kümmerst dich um ein sicheres System. Das Problem ist, eigentlich sorgt diese Compliance dann genau für solche Sachen, die das System unsicherer machen. Ein einfaches Beispiel. Also ich könnte ja sagen, ich nutze solche Software gar nicht. So. Jetzt nehmen wir mal BSI-Grundschutz. Ne? IT-Grundschutz, da gibt's und das verlinken wir dann auch in den Shownotes, so einen Absatz über den, wenn man sich nach Grundschutz dann vielleicht auch mal zertifizieren lassen will. Oder sein IT-System danach zertifizieren lassen will, gibt es so einen Abschnitt über so Antivirensoftware, Malware-Erkennung. Und da steht halt drin, es muss da eine Erkennung geben. Es sei denn, man kann die anders irgendwie ausschließen. Ne? Was wäre anders? Ja, wenn ich ein System habe, was air-gapped ist, also gar nicht am Netz oder so, könnte ich das vielleicht ausschließen. Ne? Oder ich habe irgendeinen minimalen Controller, der kein Betriebssystem hat oder so, wo es solche Sensoren nicht so für gibt, dann gibt so ein paar Sachen, wo ich sagen kann, das geht nicht, aber sonst steht da muss, also dass die haben so kann und muss und da steht deutlich muss. So, und das ist sozusagen noch so das einfachste Compliance. Es gibt ja noch viel mehr gesetzliche Regelungen, gerade im Bereich hier Kritis, also kritische Infrastrukturen. Da ist jetzt auch gerade, gibt's ja auch wieder Neuregelungen. Das nennt sich NIS2, wird jetzt ein bisschen zu weit führen, was aber gerade in der Debatte im Bundestag, Bundesrat ist. Wo es auch viel Kritik dran gibt. Und es gibt Regulierungen für Zahlungsverkehr, es gibt Regulierungen also für IT-Systeme im Zahlungsverkehr, für Gesundheit und so. Und da steht das halt auch ganz oft drin, dass man da irgendwas machen muss. Und dann kaufe ich so ein Produkt ein und kann einen Haken machen, dann erfülle ich halt die Compliance. Mhm. Und es wird gar nicht auf echte Sicherheit geachtet, die ich vielleicht anders erreichen könnte, womit ich es dann aber schwerer habe, um so ein Audit durchzukommen. Weil die Auditoren gucken dann halt auch, ne? Ja, was machst du dagegen? Ach, du hast keinen Virenscanner, ja, wieso das denn nicht? Da muss man das gut begründen können mit anderen Regelungen, also mit anderen Verfahren auf Prozessebene oder sonstiges, dass man sich davor schützt. Damit kommt man eher wenig durch, als wenn man so ein Produkt hat. So, und deshalb haben wir das. Und jetzt dieses CrowdStrike ist nicht das einzige Produkt, was so arbeitet, fast alle dieser Antivirenprodukte arbeiten so, dass die Kernel-Mode-Bestandteile haben, die dann als so Sensoren gelten. Also jetzt hat CrowdStrike hat's halt gerade erwischt dabei, aber auch bei den anderen Herstellern sieht das nicht so viel besser aus.
Ja, gerade wo du jetzt auch Compliance und Audits und so sagtest, jetzt ergibt es auch mehr Sinn, dass gerade Banken, Flughäfen, Krankenhäuser und so weiter betroffen waren, weil die ja dieser ganzen Audit-Geschichte unterliegen, ne?
Ja, und das, also lustige Note am Rande, in den AGBs von CrowdStrike, verlinken wir dann auch, steht ein Abschnitt, dass das nicht für Aviation Systems irgendwie, ich weiß es nicht auswendig, auf jeden Fall da, wo Leben gefährdet sind und in anderen kritischen Systemen nicht eingesetzt werden soll. Und das steht in All Caps da. In dieser AGB. Also sonst steht es alles normal und da steht in All Caps und das da nicht raus. Also, ne, sie sagen selber, da wollten wir eigentlich nicht eingesetzt werden, ne, weil wir vielleicht auch wissen, was für Risiken da getragen werden. Mhm. Ja, und jetzt sind Leute, die sich dann um Compliance kümmern müssen, halt so in der Zwickmühle, ne? Weil ich schätze mal, bei den anderen Herstellern wird es nicht anders sein. Die geben auch keine Garantien dafür und schließen sowas aus. Ja. Und andererseits kriegt man das vorgeschrieben. Das ist halt völliger Wahnsinn eigentlich. Ja, aber meine Meinung ist, Compliance sorgt nicht wirklich für Sicherheit, sondern Compliance sorgt für Compliance.
Was mich so ein bisschen wundert, dass es bei einem Audit nicht schon einfach vorher aufgefallen ist. Also die Auditoren sollten ja so arg, also die sollten ja wissen, ob Dinge eingesetzt werden dürfen oder nicht. Und wenn CrowdStrike schon von vornherein sagt, setzt mich bitte nicht in kritischen Bereichen ein, dann hätte ich erwartet, irgendjemand hat mal diese AGB gelesen und hat dann eine Meinung dazu gebildet, dass man das vielleicht dann auch mal, naja.
Das weiß ich nicht. Da, wie gesagt, ich glaube, das steht bei den anderen auch drin. Und ich glaube auch, die Auditoren wissen gar nicht die ganzen AGBs, die es so gibt. Es kann auch sein, dass so bestimmte natürlich Zusatzvereinbarungen gibt in den Einzelverträgen dafür, dass sowas dann doch drin ist. Aber man hört jetzt nicht, dass die groß dafür einstehen, also dass CrowdStrike groß dafür einstehen würde, dass es da irgendwelche Verträge gibt und die da zahlen müssen. Das Einzige, was man gemerkt hat, der Aktienkurs war eingebrochen, erstmal um 20%. aber ich glaube, im letzten Jahr hat er so vorher um 100% zugelegt. Also von daher, wenn man da angelegt hatte vor einer Zeit, ist man immer noch gut raus. Und das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei so anderen Skandalen wie BSE oder Pferdefleisch in der Lasagne. Jetzt gibt's 3 Monate, kauft das keiner mehr und danach ist aber auch wieder gut und dann setzt man das wieder ein. Ne? Also, da wird's dann wahrscheinlich so sein, beim nächsten Vertragsverhandlung für die nächstes Jahr Lizenzen wird's dann Entgegenkommen geben und es wird alles ein bisschen billiger, aber auf lange Frist passiert da wahrscheinlich wenig und man nimmt dasselbe.
Mhm. Wie und auch. Du hattest, also eingestiegen sind wir mit, es hatten viele Windows-Rechner ein Bluescreen. Wenn du das jetzt schon so sagst, hätten die Krankenhäuser und die ganzen betroffenen Firmen dann vielleicht besser auf Linux setzen sollen und wäre das dann gar nicht passiert?
Ja, wahrscheinlich wäre es nicht so in der Form passiert, weil es gibt dieses CrowdStrike-Produkt auch für Linux und die waren ja jetzt nicht betroffen. Und da können wir gleich nochmal drüber reden. Unter Linux gibt es auch andere Möglichkeiten, was das nicht so ganz so gefährlich macht, wo man nicht im Kernel-Mode unbedingt laufen muss. Aber CrowdStrike hatte, und das ist noch gar nicht lange her, verlinken wir auch in den Shownotes, nämlich auch in ihrem Sensor vor ein paar Monaten ein Problem, das zu einer Kernel-Panic geführt hat. Allerdings bei nicht so vielen Systemen. Das waren bestimmte Red Hat-Versionen, also Red Hat Linux und bestimmte Versionen von Debian. Und von Rocky Linux, das ist so ein Derivat von Red Hat, das waren aber nur ganz bestimmte Versionen und die haben sie dann auch lahmgelegt. Und man hat dann gemerkt, dass diese Versionen, die da genutzt wurden und dann eine Kernel-Panik bekommen haben, nicht in deren Testmatrix drin waren. Und die haben sie dann auch eine Kernel-Panik geführt, aber Ausmaß ganz gering, hat auch so keiner mitbekommen. Ich habe das jetzt auch erst im Nachhinein durch die Recherche jetzt mitbekommen, dass sie da schon mal auch schon Probleme hatten. Wobei man da sagen muss, hier dieser Fehler mit dem Kernel-Mode und Null-Pointer-Dereferenzierung ist ein ganz klarer Fehler auf Seiten von CrowdStrike. Bei dem Linux-Problem war es ein Fehler im Linux-Kernel. Also ein Bug, der zu dem geführt hat. Da waren sie dann nicht schuld. Sie haben sie dann halt getriggert. Hätte man vielleicht doch eher testen müssen. Ne? Also das hätte vielleicht bei Tests auffallen sollen vor so einem Rollout. Und wie gesagt, die Versionen waren scheinbar nicht in der Testmatrix drin. Wobei man jetzt fragt, welche Windows-Versionen waren eigentlich in der Testmatrix drin?
Ja, also. Ja, das muss ja beim Testen hätte das durchaus auffallen müssen. Hätte ich jetzt vermutet. Also ich hätte auch gedacht, wenn man so eine Software entwickelt, also jetzt mal unabhängig davon, wo sie am Ende eingesetzt wird, aber wenn ich doch so eine kernelnahe Software entwickle, die so viel Zugriffsrechte hat, hätte ich als Entwicklerin oder ehemalige Entwicklerin erwartet, dass man genug testet. Also da ist ja einfach die Gefahr groß, dass man was kaputt macht damit.
Das Lustige ist, in der Mitteilung zu dem bei CrowdStrike selber, was bisher geschah, also die Fehleranalyse steht ja auch, was sie alles an Tests machen. Aber wie kommen sie in Zukunft daraus hinaus, haben sie auch alle möglichen Arten von Testen aufgeschrieben. Das kommt für mich auch nicht zusammen. Ne? Also machen sie das jetzt schon oder wollen sie das in Zukunft machen? Das ist nicht so ganz klar. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, wenn wir mal darüber reden, was man anders machen kann. Ja. Da ist Testing bestimmt auch ein Thema.
Thema, ja. Verrückt. Und genau, und es ist aber jetzt ja nicht nur so, dass viele Leute betroffen sind und das irgendwie ein echt doofer Fehler war und viel lahmgelegt wurde. Es ist auch gar nicht so leicht für die Betroffenen, da wieder rauszukommen, oder?
Ja, das macht das halt auch noch so viel schlimmer und hat auch dass das so große Auswirkungen hat. Also die Zeit war recht kurz, wo dieses Update ausgerollt wurde und man gemerkt hat, irgendwas stimmt hier nicht. Es war irgendwie etwas über eine Stunde. Das sieht man in diesem CrowdStrike-Bericht, ist gar nicht so lange. Und deshalb waren es vielleicht nur 8,5 Millionen. Wahrscheinlich wären es sonst noch viel mehr Systeme gewesen. Aber das Problem ist, wenn der einmal so ein Blue Screen of Death hat und dann wieder bootet und dieser Kernel-Treiber macht wieder dasselbe, dann führt es wieder zum Absturz. Also man kommt da nicht raus. Jedenfalls nicht remote kommt man da raus, sondern man braucht eigentlich einen physischen Zugang, weil was muss man machen? Man muss in den Safe-Mode booten. Also da Safe-Mode ist in Windows sowas, da werden sozusagen so ein minimales Betriebssystem mit minimalen Treibern gestartet. Und dann muss man da diese Update-Dateien manuell entfernen und dann kann man wieder normal booten. Aber wie gesagt, physischer Zugang. Und wenn man sich so vorstellt, es gibt so schöne Bilder auch im Internet, wo dann solche Terminals, wo die dann auf, also so Anzeigeterminals an Flughäfen, wo die dann auf Leitern klettern und irgendwie so eine Tastatur dabei haben, damit man und dieses Gehäuse aufschrauben müssen, um da überhaupt ranzukommen. Ja. Ne? Also das ist halt nicht so einfach. Und das Zweite, was ist, was es so schwer gemacht hat, das sind ja alles so Enterprise-Systeme und die sind oft mit BitLocker, der Windows-Festplattenverschlüsselung, verschlüsselt die. So. Und um dann, bevor man dann in den Safe-Mode booten kann, muss man diesen BitLocker-Key eingeben, so einen Recovery-Key, damit man überhaupt das entschlüsseln kann. Und den hast du vielleicht auch nicht so parat für jedes Terminal-Ding, was du irgendwo hast. Ne? Also so Secrets damit umzugehen und die gut zu verwalten, das ist ja schon bei so Sachen wie Zertifikaten schwer, wo man es auch viel schneller merkt. Aber bei sowas merkt man das wahrscheinlich, also so einen Einsatz hat man dann eher selten, dass man da dran muss. Und da gab es dann halt auch Probleme. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Irgendwie hat der Admin von dem System die irgendwo zentral gespeichert oder manchmal sind sie vielleicht auch verloren gegangen. Mhm. Man kann die auch bei Windows speichern in dem Account, wo ich dann immer denke so, okay, also ja, wenn man seine ganzen Maschinen da verwaltet, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, aber da alle Keys zu speichern, ich weiß es nicht. Ne? Also es gab ja mal auch vor gar nicht so langer Zeit, dass bei Microsoft dieser Azure-Zentralschlüssel verloren gegangen ist, ob ich da vertrauen würde, ich weiß nicht. Aber das Problem ist, die Leute, die an diese BitLocker-Keys rankommen, sind wahrscheinlich nicht die Techniker, die irgendwo rumschwirren und auf Leitern hochgehen. Und da muss man denen das auch erstmal übertragen. Da gab es dann auch jetzt eine ganze Reihe von kreativen und interessanten Lösungen. Irgendwelche Leute haben wohl ein Skript geschrieben, die dann als Barcode geben können und haben dann den in Leuten dann überall Barcode-Scanner gegeben, weil das ist auch ein ellenlanger Key da, also den vertippt man sich auch mal, wo man den dann Barcode-Scanner als USB-Gerät anschließen konnte und den dann darüber angeben konnte und den konnte man dann irgendwie auch über andere Systeme übertragen, über Fotos oder ähnliches, wo man den dann gemacht hat, weil es ist halt nicht so einfach, ne? Und ja, im Rechenzentrum ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Da gibt's so KVM, so Keyboard-Switches und so, wo die Rechner nochmal so eine andere Konsole haben, die remote erfassbar ist, wo man so den Bootvorgang und ins BIOS kommt und das vielleicht machen kann. Also in so einem Rechenzentrum wäre es ja noch schlimmer, wenn man zu jedem Rechner physisch hingehen müsste und da stehen irgendwie 20.000 Rechner. Dann wäre das kein Spaß. Ne? Aber wie gesagt, überall, wo man das so in der Öffentlichkeit gesehen hat, sind oft Systeme, die nicht gut zugänglich sind. Mhm. Und deshalb hat das auch entsprechend lange gedauert. Auch nachdem man vielleicht wusste, was zu tun wäre, muss man das auch erstmal umsetzen. Ne? Und hat es sehr lange gedauert. Die eigentliche Lösung war einfach. Man musste so eine Datei, so eine Sys-Datei mit einer Nummer muss man einfach löschen. Also da ist das Update drin, die versucht er zu lesen und kriegt dabei diese Null-Pointer-Fehler. Die kann man leicht finden und dann löschen und dann geht das auch. Ne? Und Microsoft stellt jetzt auch so ein Tool zur Verfügung, dass das so ein Shell-Skript, das das automatisch macht, damit man die richtigen erwischt und so. Aber das ist relativ einfach, wenn man dann an den Rechner drankommt.
Ja, krass. Und das ganze Update war aber ein automatisches Update, ne? Oder war das manuell eingespieltes?
Nein, es ist ein automatisches Update.
Das macht es halt noch trauriger, ne?
Ja, das Problem ist, du willst ja bei so einem Virenscanner immer die neuesten Signaturen haben, um was zu erkennen. Ne? Und da willst du schnelle Updates haben und Ja, da hat man das Update halt an der Stelle eingespielt und dann war es leider kaputt.
Ja, wären bestimmt auch nicht so viele Leute betroffen gewesen, wäre es ein manuelles Update gewesen oder nee, hätte man das irgendwie so nacheinander ausgerollt, aber naja. Ja.
Also bei so normalen Windows-Updates kann man das ja so ein bisschen noch steuern, Privatanwender weniger, aber in so Firmennetzwerken können die Anwender ja so ein bisschen steuern, wann die Updates dann kommen und können die vorher mal testen. Das ist hierbei halt nicht so gut möglich gewesen. Also es gibt da so ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Man kann irgendwie so N-1 oder N-2 haben, wo man immer so etwas hinterher bleibt. Aber wie gesagt, eigentlich will man das bei so einem Virenscanner ja auch gar nicht haben. Ne? Das macht es ja noch schlimmer, auch wenn ich so kein großer Freund davon bin, macht es das ja noch schlimmer dann.
Und muss jetzt irgendwie CrowdStrike Schadensersatz zahlen? Ich meine, das sind ja Millionen an Verlusten weltweit gesehen. Ne? Also
eine Bekannte von mir war auch betroffen. 5 Milliarden schätzt man, also jetzige Schätzung.
Also das ist ja unendlich viel Geld wegen einem vollkommen vermeidbaren Fehler, wenn man das mal so hört. Kann man Schadensersatz erwarten von denen?
Das ist schwer zu sagen. Also sagen wir so. Erstmal berufen sich auf ihre AGB, da wird sowas ausgeschlossen. Ne? Und wenn dann auch noch vielleicht drin steht, du hättest das in deinem Fall gar nicht einsetzen dürfen, weil du im Krankenhaus bist oder Fluggesellschaft, dann wird es vielleicht schwierig. Aber letztendlich werden die Gerichte das irgendwann entscheiden. Mhm. Ne? Also es gibt schon Androhungen von Klagen, auch hier aus Deutschland, aus Krankenhäusern, die sagen, eigentlich brauchen wir das. Das ist die Frage, ne? Und ob CrowdStrike das dann trägt oder irgendeine Versicherung, also ob CrowdStrike selber versichert ist gegen sowas, kann ich mir kaum vorstellen, aber da kenne ich mich ja nicht aus. Mhm. Was aber bekannt ist, so Cyberversicherungen zahlen nicht, oder da gibt es schon eine Meldung, verlinken wir auch, wo die Versicherungswirtschaft da sagt, dass solche Cyberversicherungen dafür nicht aufkommen werden, weil das war halt kein
Angriff war.
Ja, war jetzt kein Angriff, ne? Und für solche anderen Störungen kommen die halt nicht auf. Und da werden die sich in ihren AGBs bestimmt auch gut abgesichert haben. Aber da gab es so ein gemeinsames Statement und die sagen, wir zahlen nichts. Ich vermute, das wird vielleicht vor Gericht dann mal ausgefochten, wer da noch irgendwie was zahlen muss. Wahrscheinlich werden die meisten darauf sitzen bleiben. Ne? Ja. Gerade auch so kleinere Firmen oder so, die können wahrscheinlich nicht irgendwie lange vor Gericht ziehen. Nee. Wahrscheinlich dann müssen sie auch in den USA vielleicht vor Gericht ziehen, wenn man Pech
Macht's
hat.
Macht es ja nochmal schwieriger, gerade wenn es ein kleines Unternehmen ist.
Also, ich meine, die werden wahrscheinlich auch hier eine Niederlassung haben oder ähnliches. Ne? In Deutschland und größere können sich das erlauben, aber im Zweifelsfall befürchte ich, dass die Leute auf ihrem Schaden sitzen bleiben werden.
Ja, verrückt, echt. Tut mir leid, dass ich gerade so kichern muss. Ich hatte die ganze Zeit diese Szene aus Little Britain im Kopf, wo immer gesagt wird, Computer sagt nein. Und ich hatte nur so gedacht, wie du da anrufst. Und dann, ja hier, wir haben Millionen Verluste gemacht. Könnten wir bitte über die Cyberversicherung, wir haben die doch. Und dann, Computer sagt nein.
Wahrscheinlich sagt der Computer nichts und dann gibt nur ein Bluescreen aus.
Ja, genau.
Weil die Versicherung das nämlich auch hat.
Ja, genau.
Ja, also Versicherungen gehören ja auch zur, Versicherungen gehören zur kritischen Infrastruktur hier.
Ja, klar. Und haben auch
müssen auch irgend so ein Zeug haben. Also ich wette, da gab es auch Betroffene.
Ja, oh Mann. Ist echt krass. Ja, also schon ein heftiger Vorfall. Gibt's denn schon irgendwelche Bösewichte, die das gut ausnutzen? Da draußen wahrscheinlich schon, oder?
Wie immer bei großen Ereignissen gibt's in der IT irgendwelche Trittbrettfahrer, die das ausnutzen. Also es gibt so ganz viele Domains, die dann registriert würden, die irgendwie CrowdStrike im Namen haben und sonst irgendwie Abhilfe schaffen wollen. Und da kann man dann, die sehen dann natürlich auch schon aus wie die CrowdStrike Homepage oder wie bei Microsoft Homepage und so. Und da kann man dann Removal Tools und so runterladen oder man muss seine Daten da lassen. Diese Removal Tools sind natürlich selber Malware, die man sich dann installiert, die wahrscheinlich aber auch das wirklich entfernen, damit der Computer wieder bootet, aber haben dann ihre eigene Malware einfach installiert. Ne?
Also doppelt fies.
Doppelt fies oder so Phishing-Seiten, ne, dass man so sich einloggen soll in seinen Kunden-Login oder so bei CrowdStrike oder bei Microsoft, weil man vielleicht die BitLocker-Keys haben will, wo dann sowas abgefischt wird und so. Ne? Also da gab es das haben die IT-Bösewichte immer direkt drauf, bei sowas mitzukommen. Deshalb nur bei den offiziellen Seiten gucken, aus den Bookmarks am besten, ne? Und nicht irgendwie, ich suche mal bei Google und nimm den ersten Klick. Sollte man nicht tun.
Oh Mann. Wie hätte man das denn technisch irgendwie anders lösen können, dass das alles nicht in dem Maße passiert wäre?
Ja, da gibt's verschiedene Aspekte. Einmal auf der Seite von CrowdStrike, das hatten wir vorhin gesagt, ne? Also wieso ist das gar nicht durch Testen aufgefallen? In der Veröffentlichung von denen steht halt da, die haben so verschiedene Testsachen, die sie da machen. Und die haben so einen Content Verifier, heißt das, glaube ich, der diese Updates irgendwie nochmal validiert. Und da gibt es wohl einen Bug drin, der das wohl zugelassen hat, dass so ein fehlerhaftes Update rausgeht. Jetzt fragt man sich, okay, haben die aber keine Testing-Umgebung? Ne? Also machen die nicht selber erstmal so einen Ende-zu-Ende-Test, also Updates in ihren internen System rein, und dann merkt man, okay, die Systeme stürzen ab, vielleicht sollten wir das nicht weltweit verteilen. Und wenn man das nicht hat, hat man vielleicht auch so ein Update, was man so nach und nach ausrollt, oder so ein AB, dass man nicht direkt an alle das ausrollt, sondern sagt, jetzt nehmen wir erstmal 1% der Kunden, dann nehmen wir nochmal ein weiteres Prozent und dann gehen wir auf 10% und das so ein bisschen steigert, und dann, die sammeln ja unglaublich viel Telemetriedaten auch da, ob man das nicht irgendwie dann auch vorher merkt. Ne? Das scheint es nicht gegeben zu haben. Also das könnte man, den Update-Prozess wahrscheinlich muss man verbessern. Ne? Also da, das müsste eigentlich auffallen, und dieser Blast-Radius, der müsste viel kleiner sein. Ne? Also eigentlich müsste das schon intern auffallen, dass das Update nicht funktioniert. Ne? Und spätestens bei so einem Stage-Rollout muss dann auffallen, okay, 1% der Leute haben was ausgerollt. Die liefern keine Telemetriedaten mehr, weil die wahrscheinlich alle kaputt sind, die Systeme. Vielleicht sollten wir mal gucken, was da los ist. Das andere ist, wie kann das noch im Jahr 2024 sein, dass man nicht auf Null Pointer checkt? So, ne? Also das ist ein Fehler, ein Programmierfehler. Ne? Also ich Sternchen P gleich Null. Könnte man darauf reagieren? Ne? Also es ist jetzt auch nicht wirklich so schwer. Wir haben ja auch schon mal eine ganze Sendung über Input-Validierung gemacht.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, also das sollte auch so sein, ne? Dass man sowas müsste abgefangen werden. Ne? Also gerade wenn ich Input aus bekomme, wo ich nicht sicher sein kann. Ne? Also klar, der ist vielleicht auch noch signiert und was weiß ich was, aber trotzdem muss ich das validieren. Immer. Ne? Wir sagen das immer im Web validieren, und wir sind nur im Web, wir sind nicht im Kernel, und da scheint.
Und wir sagen das schon dauernd.
Genau, und da schien keine Validierung stattzufinden. Auch nicht so gut. Ja, was man auch machen könnte oder sich überlegt, dass man, wenn man schon im Kernel drin ist, vielleicht dann nicht mehr so C und C++ einsetzt, sondern eine sichere Sprache. Windows oder Microsoft bietet so ein Framework an, mit dem man auch Treiber in Rust schreiben kann. Linux geht das jetzt in Zukunft auch, oder ist jetzt auch relativ frisch im Kernel, dass man das machen kann, wo solche Programmierfehler vielleicht verhindert werden. Fuzz-Testing wäre eine Möglichkeit gewesen, ne? Dass man sagt, wir beschmeißen den mal mit Müll, mal gucken, wie reagiert er denn da drauf? Oh, unser Parser für diese Dateien ist wahrscheinlich kaputt. Also da gibt es eine ganze Menge, wie man das an der Stelle schon besser machen kann. Es gäbe auch noch technisch ganz andere Möglichkeiten. Unter Linux zum Beispiel gibt es dieses eBPF-Framework. Das ist, eigentlich war das mal so Firewall. Das BPF stand mal für Berkeley Packet Firewall. Inzwischen steht das Akronym nur noch für sich. Was kann man damit machen? Damit kann man sich in bestimmte Teile des Kernels reinhängen und was weiß ich, wenn Netzwerkpakete reinkommen oder rausgehen, oder wenn ein Aufruf, ein System-Call kommt, also der User-Space ruft den Kernel auf, ne, also man geht den Übergang von User und Kernel-Space, da kann man sich überall reinhängen. Da gibt's so Probes, nennt sich das. Brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Und auf diese Punkte kann man reagieren mit so einem sogenannten eBPF-Programm. Das ist ein Bytecode, also eine kleine Programmiersprache, in der kann man Programme ausführen. Und das Gute ist, diese Programmiersprache ist beschränkt und man kann die verifizieren, zum Beispiel, ob die endet. Also die ist nicht so Turing-vollständig, dass wir das Problem haben. Das kann man ja sonst nicht. Halting-Problem, man kann ja nicht bestimmen, was Programme, ob die beenden oder nicht. Dabei geht das aber. Und auch, ob die keine Möglichkeiten haben, außerhalb ihres Speicherbereichs zu lesen und sonst wie. Da gibt's dann Verifier für. Und die Programme können nicht in den Kernel geladen werden, wenn die da durchfallen. Ne? Dann gibt's halt einen Fehler. Und man hat eine relativ genau definierte API dafür. Das minimiert den Schaden. Jetzt ist das Lustige, CrowdStrike benutzt das bei ihrer Linux-Lösung.
Ach, und da waren wir vorhin schon
quasi. Da waren wir vorhin. Also die nutzen zwei Sachen. Die nutzen ein Kernel-Modul, also sowas wie so ein Treiber bei Windows. Unter Linux heißen die halt Kernel-Module. Und eBPF-Programme. Also die sind so, ich weiß nicht, ob sie das komplett mal ablösen wollen, diese Kernel-Treiber unter Linux, aber haben sie. Und der Kernel-Treiber ist aber nicht abgelöst, sondern dieses eBPF, dieser Verifier, der hat einen Bug. Und der läuft natürlich auch im Kernel-Mode und ist dann abgestürzt. Ja, trotzdem ist das einfacher. Wenn sich alle daran halten und da wird mal so ein Bug in den Verifier gefixt, dann ist das für alle gefixt. Ne? Und nicht jeder Antivirenhersteller muss seine eigenen Treiber irgendwie nochmal fixen und so. Ne? Und wie gesagt, die Möglichkeiten dieser Programme sind begrenzt. Von daher ist das, glaube ich, der Weg der Zukunft. Einer, der da sehr aktiv ist, der auch so das Standardwerk dazu geschrieben hat, hat auch so einen Blogpost gemacht, den verlinken wir auch, da erklärt er das nochmal, wie viel besser das damit wäre. Ist ein bisschen gefärbt, aber ich würde dem im größten Teil zustimmen, dass das der Weg ist. Und das Gute ist, das gibt's auch offiziell von Microsoft für Windows, aber das ist noch nicht so weit. Ne? Okay. Also das ist noch im eher experimentellen Stadium, aber die haben auch bieten wahrscheinlich auch in Zukunft mal vielleicht solche Schnittstellen an, dann wäre es leichter. Also das wäre eine Möglichkeit, da würde man die Oberfläche, die Angriffsoberfläche deutlich begrenzen dafür. Eine andere, weitere Möglichkeit wäre, wie es macOS macht, die hatten auch vorher solche Kernel-Extension, K-Text hießen die, und die sind seit, ich weiß nicht, wie viele macOS-Versionen eigentlich veraltet und werden jetzt auch nicht mehr ausgeführt, sondern durch sogenannte System Extensions ersetzt. Und die laufen im User Space und haben eine definierte API. Und da gibt es zum Beispiel eine für Endpoint Protection von Apple, eine API, wo man sich so in solche Events reinklinken kann und die kriegt dann der User Space mit. Das ist deutlich begrenzter an den Fähigkeiten, aber es schützt sozusagen das Betriebssystem, also ist so ein Mittelweg. Ob das ausreichen würde für Windows, weiß ich nicht. macOS ist halt nicht so ein ganz attraktives Ziel, weil das halt in solchen Systemen jetzt hier nicht so sehr verbreitet ist. Mhm. Aber das ist eine Möglichkeit. Da gibt's aber noch einen interessanten Twist dabei. Microsoft hat nämlich selber gesagt, dass die EU dran schuld ist mit deren Regulierung. Weil das die das so in Kernel und so machen können. Die anderen Hersteller liegt auch mit daran, dass die EU gesagt hat, ja, die müssen das auch dürfen. Microsoft hat mit ihrem Windows Defender, der als Kernel-Modul läuft, halt einen Wettbewerbsvorteil für andere, die das nicht können. Weil so ein Kernel-Modul kann auch nicht jeder schreiben, weil die müssen signiert werden und dann müssen die bei Microsoft durch die Qualitätssicherung eigentlich, da gibt's so ein World Hardware Quality Labs oder so Zertifizierung. Das heißt, so einfach ist gar nicht immer so ein Kernel zu schreiben und eine Signatur dafür zu kriegen. Genau, also diese Antivirenprogramme müssen laut EU dann halt laut Wettbewerbsrichtlinien müssen denselben Zugang haben. Das hat jetzt Microsoft schnell genutzt, um zu sagen, ja, die EU ist schuld. Kann man auch drüber streiten. Man könnte auch dann sagen, man macht das Mac-Modell oder so ein eBPF-Modell und dann nutzt der Windows Defender halt auch nur diese Möglichkeiten. Na, dann ist ja auch wieder Wettbewerbsgleichheit hergestellt und man müsste das nicht machen. Ja, also man könnte ein ganz anderes Konzept fahren. Ja, oder man müsste halt auf CrowdStrike halt vor allem an der Qualitätssicherung da was tun, ne? Also.
Verrückt. Ja, schon schlimm. Naja, wir könnten ja mal in so eine etwas lustigere Umgebung switchen. Also ich hatte einige lustige Memes zu CrowdStrike gesehen. Also ich glaube, für Betroffene war es ganz, ganz bestimmt nicht lustig. Aber hast du noch irgendwelche lustigen oder wenig lustigen Fun Facts zu CrowdStrike?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von lustigen Sachen zu dieser ganzen Geschichte. Also lustig, wenn man nicht betroffen war. Zum ersten war der CEO, früher CEO bei McAfee, also auch so eine Antiviren-Firma. Und die hatten 2010 so ein ganz ähnliches Problem. Da gab es auch ein Signatur-Update und danach hat der Virenscanner eine ganz wichtige Datei unter Windows, SVC Host Exe, nicht erkannt, also doch als Virus erkannt und gelöscht. Danach funktioniert dein System auch nicht mehr. Hat aber bei weitem nicht solche großen Auswirkungen. Wahrscheinlich war das nicht so stark verbreitet, das McAfee. Vielleicht hatten sie auch einen besseren Rollout-Prozess, aber auf jeden Fall lustig, dass der gleiche CEO war. Ne? Vielleicht hat er nicht so viel Wert, legt er nicht so viel Wert auf Qualitätssicherung, man weiß nicht. Dann gibt es noch schön das Gerücht, was auch in ganz vielen Medien war, dass Southwest Airlines nicht betroffen war, weil sie noch Windows 3.11 einsetzen. Das ist natürlich auch lustig, Windows 3.11 heutzutage noch. Das ist aber wahrscheinlich falsch, die Information. Weil alle Quellen beziehen sich auf einen Artikel und der verlinkt wieder auf einen Artikel, wo es um ein anderes Thema da geht. Und da wird eine Aussage getroffen, dass die Oberfläche, die Benutzeroberfläche noch wie Windows 3.11 aussieht. Aber dazu verlinken wir mal noch so ein Mastodon-Thread. Wird schon ganz gut argumentiert, dass das wahrscheinlich nicht so ist. Also die Software, die sie benutzen, ist wirklich schon uralt. Also die Anfänge, aber die wird wahrscheinlich auch schon auf neuere Systeme portiert. Ganz lustig in dem Zusammenhang ist ja, dass gar nicht so lange her ist, dass es mal so eine Stellenanzeige gab von Siemens und Deutscher Bahn für einen Windows 3.11 for Workgroups Administrator, falls wirklich irgendwo im ICE oder ich weiß nicht, wo noch sowas gibt. Also so Dinge, die wirklich eine lange Lebenszeit haben. Da war Windows 3.11 wohl mal auch noch wirklich ganz neu. Das Problem bei vielen solchen Sachen ist, wo man ja so uralt Software ist, die werden einmal zertifiziert und dann muss jede kleine Änderung wird das Gesamtsystem neu zertifiziert und darauf hat man dann keine Lust und auch nicht das Geld dafür. Da muss man halt damit leben, dass man halt so sichere Systeme mit 3.11 bekommt. Wie gesagt, bei Southwest wahrscheinlich nur ein Gerücht. XKCDs gibt es natürlich auch dazu. Da gibt es ein neues als Original. Das bezieht sich auf schon älteren, das ist ganz witzig, in dem Älteren geht es darum, über die Kompilierzeiten. Da sind halt die zwei Strichmännchen machen da irgendwie gerade einen Schwertkampf und warum arbeitet er nicht? Ja, es kompiliert halt, ne? Und das dauert halt ewig. Und jetzt machen sie auch wieder irgendeinen Quatsch. Warum arbeitet ihr nicht? Ja, jetzt wegen dem ganzen CrowdStrike-Ding arbeiten sie nicht. Und wenn man auf den Alternative-Text guckt, dann ist es halt auch nur eine Referenz auf das erste irgendwie. We tried sword fighting und ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber wird auf das Original verwiesen. Mhm. Und dann gibt's eins, das nicht original vom XKCD ist, also von dem Autor, aber auch die Runden gemacht hat. Es gibt ja original so eins, wo so ganz viele Bauklötze, so ein größeres Schloss oder Burg darstellen sollen und irgendwo unten ein so ein Stein ist hier so, wo man sieht, wenn der weg wäre, wird das Ganze einstürzen und dann der Fall darauf, irgendein armer Open-Source-Maintainer, der seit 10 Jahren irgendeine Library pflegt, unentgeltlich. Und den gibt's jetzt und dann gibt's halt die große Abrissbirne, die diesen ganzen Haufen da durchflügt und das ist dann CrowdStrike, die ganze IT-Infrastruktur zerstört. Ist auch ganz lustig. Es gab Gutscheine, wir hatten ja gerade mal über Schadenersatz gesprochen, da gab es Gutscheine jetzt von CrowdStrike für über $10 für Übereats, als Kompensation für die hart arbeitenden Leute und Admins gewesen sein sollen. Mhm. Das Lustige dabei ist, in dem einen Bericht wird halt gesagt, dass sie jetzt auch gar nicht funktionieren, weil Übereats sie als Betrug erkennt, weil das Muster dieser vielen Einlösungen in kurzer Zeit scheinbar da auch irgendwelche Sicherheitssysteme getriggert hat. Auch sehr lustig. Und von außen sehr lustig, es gibt diesen Pony Award, der wird auf irgendeiner Sicherheitskonferenz verliehen, Black Hat oder DEFCON, ich weiß es nicht genau. Und da gibt es so verschiedene Kategorien und Epic Fail, das ist so das Schlimmste, was man bekommen kann. Und die kriegen den jetzt schon vorzeitig, haben die halt auf X-Twitter verlautbaren lassen, dass es für CrowdStrike für den Epic Fail den Pony Award schon frühzeitig gibt. Von außen lustig, für die bestimmt nicht. Naja.
Nee, das stimmt. Und das Jahr ist noch so jung, es könnte noch so viel passieren.
Das wird schwer doch zu toppen. Aber ja, schauen wir mal.
Auch. Das stimmt.
Und wahrscheinlich werden noch so diverse Memes uns in nächster Zeit begegnen, die da auch ganz lustig sind.
Ja, ich freue mich schon, was wir da noch so finden werden. Hast du denn noch so Tipps für unsere ZuhörerInnen, wie sie sich im Web-Security- oder Security-Bereich weiterbilden können, neben diesem Podcast?
Ja, du läutest jetzt den Werbungsteil ein, das ist gut.
Ich wollte es unauffällig machen, du wolltest es einfach in your face machen.
Wir machen transparent, weil es spricht ja für sich, das sind ja gut die Schulungen. Ne? Also es geht um verschiedene Trainings. Es gibt einmal das WebSec-Training, das ich und auch noch zwei weitere Kollegen geben. Das nächste ist im September in der Therme Erding. Dafür gibt es nur noch ganz wenige. Ich glaube, nur noch einen Platz.
Ich glaube auch nur einen.
Das ist dann noch frei. Da lernt man so ein bisschen auf der Architekturebene, wie man mit Web Security umgeht. Das ist auch eins, was in dem Advanced-Lehrplan des ISACO-B ist. Also kriegt man auch Credit Points für. Und ja, genau, da lernt man schon Sachen, die man beachten sollte, bevor man den Code schreibt. Richtet sich so vor allem an Architekten und Architektinnen. Habe auch Entwickler immer gern gesehen. Und anderthalb Tage macht man auch Dinge, die kann man überall für Security einsetzen. Das sind so die Grundlagen. Die sind gar nicht speziell fürs Web. Die brauche ich auch bei Embedded-Systemen oder Desktop-Anwendungen. Die sind so gleich. Und dann der andere Teil ist halt speziell dann auch fürs Web. Das ist ganz gut. Dann gibt es einen Workshop über einen Tag, Legacy-Software absichern. Der findet virtuell statt. Und ich glaube, im November ist der nächste Termin. Das wird eine Situation behandelt, die wir so alle kennen. Ne? Man kriegt Software, die man übernehmen muss vom anderen Team oder die schon länger irgendwo rumgärt. Wir würden uns wünschen, überall immer auf der grünen Wiese anfangen, alles schön und neu zu machen. Oft ist das in der Realität anders. Und da muss man sich halt auch mit Sicherheit rumschlagen. Und oft wurde früher nicht so viel darauf geachtet und da lernt man so einen systematischen Einstieg. Was mache ich denn, wenn ich die übernehme? Ne? Was soll ich sozusagen als Sofortmaßnahmen machen? Was kann ich an Risiken eingehen? Wie komme ich überhaupt zu einer Risikobewertung und so weiter und so fort? Also wahrscheinlich für eine Situation, die jeder schon erlebt hat. Und am Ende des Jahres, im Dezember, Anfang Dezember, gibt es eine OWASP Top 10 Schulung. Die mache ich immer besonders gerne, weil die sehr interaktiv ist. Da werden die Teilnehmer und die Teilnehmerinnen eine Web-App hacken, die mit Lücken ausgestattet ist, die wir aus der OWASP Top 10 kennen. Und das ist so in kleinen Gruppen und dann ein bisschen Anleitung, gibt es einen Wettkampfcharakter, welche Gruppe ist ein bisschen schneller als die andere und so. Das macht immer sehr viel Spaß.
Glaube ich.
Und wir hacken die nicht nur, sondern dann gucken wir uns auch an im Source Code, wo liegt denn das Problem, was könnte man dagegen tun, was wäre eine gute Gegenmaßnahme, was wäre nicht so gute Gegenmaßnahmen und versuchen das dann von der Seite zu verstehen. Und das bleibt dann immer sehr gut haften, wenn man das mal ausprobiert hat, anstatt irgendwie das auf Folien gelesen zu haben und dann ist es nach 3 Tagen weg. Wenn man das einmal selber gemacht hat, ist das fest im Gedächtnis verankert. Das ist immer ein sehr schönes Training.
Super cool.
Und das Besondere dabei, das ist das erste Mal, ist der Veranstaltungsort da die Therme Erding. Da sind wir öfter mal mit verschiedenen Trainings zu Gast. Das OWASP-Training ist jetzt zum ersten Mal da und das Nette ist, nach so einem anständigen Trainingstag kann man dann in die Therme gehen und sich ein bisschen entspannen und dafür gibt es auch einen Gutschein, der inkludiert ist. Das heißt, da hat man dann keinen Aufpreis, um sich da noch ein bisschen zu vergnügen. Also ein doppeltes Goodie, ein gutes Training und auch noch einen Thermenbesuch können wir euch nur ans Herz legen.
Das stimmt. Hört sich auf jeden Fall nach Spaß an. Morgens und abends.
So sieht's aus.
Sehr schön. Ja, Christoph, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir CrowdStrike zu erklären und natürlich auch den ZuhörerInnen. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß und habe viel mitnehmen können. Und ich hoffe, die ZuhörerInnen hatten heute auch viel Freude beim Zuhören. Was mich noch echt interessieren würde, ist, ihr da draußen, hattet ihr Schnittpunkte mit CrowdStrike? Wart ihr selber betroffen? Habt ihr diesen Bluescreen gesehen? Musstet ihr den beheben? Ich fände das, glaube ich, echt cool, wenn ihr Lust habt, einfach mal auf Mastodon teilen, ob ihr das hattet. Pingt uns gerne. Christoph heißt, glaube ich, ci@innoq.social auf Mastodon und ich heiße, ich glaube, @tpod418, ich weiß es nicht. Ihr findet mich vielleicht, pingt lieber Christoph oder wir verlinken unsere
Profile. Wir schreiben es in die Shownotes, unsere Handles. Meiner war richtig, aber dann hat man ja auch noch direkt nochmal und dann
kann
man
cool.
uns anpingen.
Genau.
Würde mich auch sehr interessieren, ja, welcher der Zuhörer und Zuhörerinnen denn auch betroffen war und ob es viel Arbeit war.
Ja. Super. Genau, danke, dass du heute da warst, Christoph. Danke, dass ihr heute zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Macht's gut.